Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-17 sprechen wir über den sogenannten Kryptowinter und also die abgestürzten Kurse der Kryptowährung und was das für einige Chiphersteller bedeutet.
CT Bitrauschen.
Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Carsten Spille. Hallo Carsten.
Moin Christoph, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, genau, hallo auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, dieses Mal wollen wir über den sogenannten Kryptowinter sprechen. Auch eine tolle neue Wortschöpfung im Umfeld von Bitcoin, Kryptowährung, NFTs und diesem ganzen neumodischen Krempel mit der Blockchain. Und Kryptowinter meint, den Begriff, der ist jetzt nicht für dieses Jahr neu, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern das gab es ja wohl schon 2017 mal, dass die Kurse von Kryptowährungen plötzlich einbrechen und damit das erstmal das Geschäft natürlich schwierig wird. Also man kann natürlich ja auch immer auf fallende Kurse wetten, aber wie wir gerade erleben, gehen viele Firmen, die mit Kryptowährungen hantieren, geraten in Schwierigkeiten. Einige sind quasi insolvent oder sogar insolvent. Und was uns hier aber interessiert im Podcast Bitrauschen, sind die Auswirkungen auf einige Chiphersteller. Und der berühmteste Fall gerade ist Nvidia. Nvidia hat wirklich überraschend eine Art Gewinnwarnung rausgegeben, die nicht Gewinnwarnung heißt, sondern sie haben wie zufällig vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen vergangene Woche gesagt, übrigens ist unser Umsatz im Bereich Gaming drastisch zurückgegangen und auch unsere Profitmarge. Carsten, was ist passiert?
Ja, im Mai, glaube ich, war es, trug es sich zu, dass die Kurse für die digitale Leitwährung Bitcoin und im Zuge dessen auch die meisten anderen Kryptowährungen ziemlich krass abgestürzt sind. Und da speziell für, also nicht für Bitcoin, aber speziell für Ethereum, das ist so die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte digitale Währung, Kryptowährung, da werden sehr viele Grafikkarten für eingesetzt. Und die haben Nvidia und auch AMD in den vergangenen Quartalen und Jahren einen Rekordumsatz nach dem anderen beschert, weil sie halt nicht mehr nur für Spiele-PCs gekauft wurden, sondern auch zu Hunderten, Tausenden in sogenannten Mining-Farmen verwendet wurden. Und dieser Markt ist durch den Krypto-Crash sozusagen weggebrochen.
Jetzt spricht aber Nvidia, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht oder zumindest kaum von Krypto, sondern sagt, es werden gar keine Gaming-Grafikkarten mehr gekauft. Ja. Wie seriös findest du diese Aussage, Carsten?
Sie ist de facto, also Nvidia hat ja, glaube ich, was von makroökonomischem Gegenwind oder sowas gesagt. Und wenn sie jetzt auch sagen, es werden keine Gaming-Grafikkarten mehr gekauft, ist das ja erstmal ein Fakt. Das sehen sie ja an ihren Umsätzen, die in dem Bereich um 44% eingebrochen sind.
Was im Nvidia natürlich war das, ne? Oder war das sequenziell?
Das war im Jahresvergleich, glaube ich.
Ja, ja.
Also, sequenziell war es, glaube ich, noch etwas mehr.
Ach so, noch mehr, ah ja.
Ich meine, es war noch mehr. Aber spielt auch keine große Rolle. Es geht ja darum, was Nvidia sagt und was Nvidia meint. Sagen tun sie, sie bestätigen den Fakt, dass weniger GeForce-Grafikkarten gekauft werden. Sie drücken sich dabei natürlich mehr oder minder elegant drumherum, warum das so ist.
Ja.
Und da kann man natürlich sagen, die Leute haben jetzt alle keinen Bock mehr zu zocken, das Wetter ist so schön, die gehen jetzt raus und auf einmal sind die Grafikkarten auch viel günstiger geworden. So billige Grafikkarten will man ja auch nicht kaufen und deswegen kauft jetzt keiner mehr. Das ist natürlich ziemlicher Blödsinn. Und die einzige andere Erklärung ist eigentlich, dass tatsächlich die Nachfrage von den Kryptominern nachgelassen hat oder komplett weggebrochen ist.
Was mich wundert an der Sache, also die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Eigentlich ist jedem klar in der Branche, worum es geht. Und Nvidia hatte ja schon Klagen von Anlegern am Hals. Denn natürlich wenn sie viele Grafikkarten verkaufen, steigt auch der Kurs, steigen die Umsätze.
Richtig.
Da können wir ja nachher noch drauf eingehen, wie sehr sich Nvidia direkt an den Gamern auch bereichert hat. Denn es ist ja so, dass offensichtlich einiges von den höheren Preisen eben doch bei Nvidia hängen geblieben ist. Das ist ja offensichtlich und schreiend aus den Umsätzen abzulesen, aber sie tun ja immer so, als würden sie ja gar nicht davon profitieren. Mhm. Worauf ich aber hinaus will, das ist ja nur eine Sache, ist, die Anleger haben sie ja schon mal verklagt in den vergangenen Jahren deswegen, weil immer eben von Gaming die Rede ist, also sozusagen gesunder Nachfrage, echtes Wachstum. Ja. Und jeder wusste, dass es eigentlich eine Kryptoblase ist. Nvidia sagt es aber anders. Also wenn man jetzt so zurückguckt, was sie die letzten 2 Jahre immer erzählt haben, auch auf solchen Analystenkonferenzen, da fragen Analysten auch gezielt nach und sagen, ja, wie groß ist denn der Anteil an Krypto, den ihr da verkauft? Und dann hört man immer übrigens auch von AMD bisher, und es wird ja spannend, wie Intel das in Zukunft macht. ja, das kann man ja gar nicht so genau sagen und das ist ganz schwer zu beziffern. Und ja, da mag ein bisschen Krypto dabei sein, aber das wissen wir ja nicht. Wir verkaufen ja über die Distribution.
Genau.
Und das ist ja schon mal schiefgegangen, wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, sie seien verknackt worden. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Das steht doch jetzt eigentlich wieder. Also im Grunde steht das doch wieder an, oder nicht? Was würdest du erwarten?
Also vom gesunden Menschenverstand her würde ich dir recht geben in dieser Annahme. Nvidia ist natürlich aber auch eine ausgebuffte Firma. Die sind ja nicht blöd. Und gerade wenn sie mit dieser Argumentation schon mal auf die Schnauze gefallen sind, auf gut Deutsch, dann steht ja zu erwarten, dass sie sich für einen Wiederholungsfall etwas bessere Argumente zurechtgelegt haben. Aus welchen Gründen sie auf keinen Fall wissen konnten, dass die Nachfrage zu großen Teilen von Kryptominern kommt. Es ist ja nun so, sie haben tatsächlich, wie du eben schon sagst, die GeForce-Grafikkarten sind ja offiziell für Spieler gedacht. Und die verkauft Nvidia ja auch nur in geringen Mengen selbst, also die Founders Editions, die kann man von Nvidia, wenn man denn eine bekommt, kann man welche kaufen. Aber der absolute Löwenanteil geht ja an die Boardpartner von A wie Asus bis Z wie Zotac. Und an die verkauft Nvidia wirklich die Masse ihrer Chips. Und an wen die jetzt verkaufen, ob jetzt Hersteller XYZ, ich will jetzt keine Namen nennen, damit auch niemand eventuell in falsche Verdächtigung gerät, also Hersteller XYZ, 5 Container voll Grafikkarten jetzt in die Distribution gibt und der Distri verkauft sie dann an den Einzelhandel und der verkauft sie dann an die Spieler. Oder ob der Hersteller sagt, ja, ich habe hier auch einen Miner, also eine Mining-Firma, die kauft mir diese ganzen 5 Container en gros ab. Und ich brauche nicht mit dem Distri teilen und so. Das kann Nvidia wahrscheinlich nur schwer nachprüfen. Insofern haben sie da natürlich eine kleine Argumentation zu sagen, das wissen wir nicht so genau. Und sie haben ja auch die Crypto-Mining-Beschleuniger-Serie selbst aufgelegt, wo sie, glaube ich, irgendwie mal maximalen Umsatz von 400 Millionen Dollar ausgewiesen haben, die dann tatsächlich von Nvidia verkauft werden und auch dediziert für Crypto-Mining gedacht sind. Die Karten haben dann zum Beispiel keine Display-Ausgänge und so. Und da könnte man dann jetzt sagen, ja, aber danach, also an der Nachfrage bei diesen Karten, die ist gar nicht groß gestiegen. Und von daher machen wir es jetzt daran fest, dass doch die ganzen Gamer die Karten kaufen wollten, obwohl die halt sehr, sehr überteuert waren die letzten 1,5 bis 2 Jahre.
Klar, davon hat Nvidia ja auch nicht direkt profitiert. Also Nvidia diktiert ja die Kartenpreise nicht, sondern kann nur die Chippreise beeinflussen, im Wesentlichen bis auf die genannte Founders Edition, beziehungsweise auch auf die Referenzdesigns, die es ja aber üblicherweise nur am Anfang relevant sind.
Ja.
Aber das kannst du ja trotzdem, bei uns sagte man immer, jemandem erzählen, der die Hose mit der Beißzange anzieht. Weil wenn dann in so einem knappen Markt auf einmal die ganzen Boardpartner von A bis Z dastehen und sagen, gib mir Chips, gib mir Chips und ich biete dir übrigens folgenden Preis.
Dann wird Nvidia sicherlich nicht Nein sagen.
Da wird Nvidia sicherlich nicht Nein sagen und da wird es ja sicherlich hinter den Kulissen regelmäßig krachen, weil die sich dann zanken wie die Kesselflicker um die Chips, weil das ist ja bestimmt ganz lustig. Da wäre man gerne Mäuschen, aber das wird natürlich der Presse natürlich niemand, also als allerletztes auf die Nase binden, wie das wirklich läuft. Das heißt, da kann man auch kein Licht reinbringen, jetzt so einfach mal ebenso.
Nicht mal ebenso,
aber, nee. ich wollte ja nur mal die Sachen aufklären, die eigentlich schreiend auf der Hand liegen. Ja. Oder mal nicht aufklären, sondern darlegen. Einfach nur aufzählen, dass man sagt, das ist ja sonnenklar. Da kocht ja jeder auch nur mit Wasser. Also man hat halt ein endliches Supply. Es gibt halt so und so viele Wafer. Und davon kann man so und so viele Chips machen. Und die kann man dann da verteilen. Und wenn man und gleichzeitig
die sicherlich auch sieht, da hat ja. Nvidia sicherlich auch im Laufe der letzten anderthalb Jahre die Stückzahlen, soweit es ging noch, soweit Kapazitäten irgendwie da waren, hochgefahren. Und dadurch, dass halt die Nachfrage auch so groß war, gab es natürlich überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwelche Verkaufspreissenkungen durchzuführen. Also dass man sagt, wir machen die Karten jetzt günstiger. Mittlerweile freuen wir uns ja quasi schon, dass die Karten kurz vorm Ende ihrer Produktlebensdauer zum UVP wieder erhältlich sind oder nur knapp drüber.
Also um da jetzt mal einen Schlussstrich drunter zu ziehen über diesen Teil, was jetzt Nvidia und dieses Phänomen betrifft. Also jedem ist sonnenklar, dass dieser Verfall aus dem Verfall der Kryptopreise resultiert.
Ja.
Nvidia sagt das aber explizit nicht, weil sie so tun, als wüssten sie es nicht. Dran ändern kann wahrscheinlich nur ein Prozess irgendwas, wo man dann vielleicht irgendwelche in einigen Jahren Teilinformationen rauskriegt. Also es nützt einem jetzt auch nichts, darüber zu lamentieren. Das ist halt so. Und man kann vielleicht auch so ein bisschen sagen, naja, wer bei Nvidia Anleger ist und da kauft, der müsste eigentlich durch eine sehr einfache Recherche in der Vergangenheit wissen, was er da getan hat. Also man kann ja auch nicht sagen, die Anleger sind komplett naiv. Ne? Also nee, das kann man ja auch nicht voraussetzen, denke ich. Ne?
Nee, gut. Sicherlich nicht.
Jetzt ist aber doch die spannende Frage, also ich würde jetzt gerne noch eine dazwischen schieben. Wir kommen gleich dazu, wie das AMD und Intel betrifft, um das schon mal zu sagen. Aber was ich dich schon immer mal fragen wollte, du hast ja klar gemacht, man meint ja keine Bitcoins mit Grafikkarten. Das lohnt sich schon seit Jahren nicht mehr. Seit vielen Jahren gibt es ja so spezielle Miner dafür, also Spezialchips, über die man relativ wenig weiß über diesen Markt, ne, weil das ja oft auch chinesische Firmen sind und so ein ganzes, so ein, im Grunde so eine Art geschlossenes System. Also man hört immer wieder, dass TSMC da auch einiges fertigt, aber wie bedeutend das ist von den Stückzahlen her, darauf will ich auch gar nicht hinaus, sondern man meint ja Ethereum und das Tolle an diesen ganzen Blockchain-Währungen ist ja eigentlich, dahinter steht ja immer auch eine Geldtheorie, also Unabhängigkeit zum Beispiel von Regulatoren, aber auch von einer Bankensicherung oder von einer Einlagensicherung, die sind ja letztlich total unabhängig voneinander. Also man könnte ja eine Kryptowährung machen oder es gibt ja irgendwie 3600 oder noch mehr. Trotzdem verhalten sich die Kurse immer ganz ähnlich wie der Bitcoin. Das ist irgendwie, warum ist das so, Carsten?
Also da kann ich natürlich auch nicht sagen, so und so genau ist das, aber ich kann schätzen, es gibt immer mal wieder so kleine Kryptowährungen, die manche sind davon auch Betrugsmaschen gewesen, die verhalten sich dann doch ein bisschen anders, aber so die größeren, die es schon seit Jahren gibt, außer dem Bitcoin, die haben schon, wie du sagst, eine auffällige Tendenz, den Kursschwankungen des Bitcoins relativ dicht zu folgen. Meine Idee ist, warum das so ist, das liegt wahrscheinlich daran, dass eben im Gegensatz zu den ganzen, ich sag mal, schönen Phrasen, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen immer gedroschen werden, ist es tatsächlich so, dass dieser Markt kein echter Markt in dem Sinne ist, dass tatsächlich da Anwendungen hinterstehen, die diesen Kryptowährungen jeweils inhärenten Wert verleihen, sondern dass tatsächlich größtenteils ein spekulationsgetriebener Markt ist. Und da gibt es dann halt wahrscheinlich genauso wie bei Aktien, da gibt es dann irgendwelche Tech-Fonds, also genauso gibt es dann vermutlich irgendwelche Kryptofonds, die streuen dann ihre Investitionen und ziehen die Investitionen auch raus, relativ gleichmäßig über die größeren Währungen. Und dann würde sich natürlich auch ein ähnliches Verhalten, was den Kurs angeht, ergeben. Ja. Das wäre so meine Theorie dahinter.
Ja, vielleicht, um es nochmal zu präzisieren, es gab natürlich ja so, oder es gibt einige Währungen, wie diesen Tether, den berühmten, der ja wohl eine der Ursachen der Krisen war, der ja eigentlich über zum Beispiel eine Art Einlagensicherung mit dem Dollar verknüpft sein sollte, was dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ich habe gar nicht genau geguckt, wie der aktuelle Stand ist. Das ist auch nicht wichtig. ich finde es nur auffallend und deswegen sprechen immer so Insider von Krypto dies, Krypto das und man meint eigentlich Ether und redet aber über Bitcoin und so. Das finde ich so verwirrend. Ich wollte es nur einmal noch, dass wir mal explizites sagen, ja, das, also der Bitcoin hat damit eigentlich gar nichts zu tun mit den Grafikkartenpreisen, aber irgendwie dann doch, weil sich die Währung, die man mit Grafikkarten meint, deren Wert eben am Bitcoin dann doch orientiert und damit eben je nach Strompreis das Mining sich und Grafikkartenpreis, das Mining sich dann entweder lohnt oder eben nicht lohnt.
Genau.
Und wie ist denn der aktuelle Stand? Lohnt es sich in Deutschland noch für Ether oder ist man im Moment gekniffen sozusagen wegen der hohen Strompreise einerseits und der niedrigen Ethereum-Kurse andererseits?
So niedrig sind die Kurse gar nicht mehr. Die haben sich schon wieder einigermaßen berappelt für Ethereum. Aber die Strompreise sind natürlich aktuell ein großes Problem. Und dazu kommt, dass je mehr Ethereum gemeint wird, das ist ja bei so gut wie allen Kryptowährungen so, desto höher steigt auch die Schwierigkeit. Also wo ich früher, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl in den Ether, wo ich früher für einen Ethercoin einen ETH, keine Ahnung, ein halbes Jahr hätte arbeiten müssen, muss jetzt meine Grafikkarte schon ein ganzes Jahr schuften. Das heißt, es ist nicht nur die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte, sondern auch die Schwierigkeit, bis man so eine Blockbelohnung, was der Mining-Profit ja am Ende ist, bis man so eine Belohnung bekommt, die steigt halt auch kontinuierlich an. Und die Kombination aus der gestiegenen Schwierigkeit und dem hohen Strompreis, die macht es im Moment nicht sehr attraktiv, also um es mal konkret zu sagen, gar nicht attraktiv, in Deutschland überhaupt noch daran zu denken, sowas
selbst zu Hause
laufen zu lassen.
Ich wollte es nur noch mal klären, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, also damit Ihnen das Problem klar ist. Also im Moment würde es sich nicht lohnen. Das heißt, die Grafikkarten, die man jetzt kauft, die nimmt man am besten fürs Spielen oder eben irgendwelche exotischen anderen Tokens, die man damit meinen kann, wo man dann hoffen kann, was eben aber noch viel spekulativer ist. Der Ether hat sich ja doch eine ziemliche auch gewisse Credibility erarbeitet. Wobei ich aber jetzt doch noch ein Problem, glaube ich, ein Randproblem noch mal klären möchte mit dir. Eigentlich will der Ether ja von diesem Umweltschweinchen Mining in diesem Sinne weg, was ja so stromintensiv ist, zu diesem Proof of Stake, was dann eben gar nicht mehr mit von Grafikkarten abhinge, sondern unter anderem vom Besitz einer gewissen Menge an Ether. Man braucht dann zwar immer noch Rechenleistung, aber nicht mehr so viel. Wie weit sind die denn damit?
Die sind jetzt inzwischen, nachdem das wirklich schon Jahre im Gespräch ist, diese Umstellung auf Proof of Stake, sind sie inzwischen relativ weit. Sie haben jetzt, glaube ich, vor wenigen Wochen das letzte Testnetz erfolgreich umgestellt. Und im Moment, das Letzte, was ich so gehört habe, ist, dass sie eigentlich ab September umstellen könnten. Ob das dann tatsächlich der Fall, dieses Jahr, ob das dann tatsächlich der Fall ist, das ist natürlich immer noch so eine andere Sache. Das hat in der Vergangenheit ja auch schon immer nicht so ganz hingehauen. Da gab es dann noch andere Gründe, technische Gründe. Aber wann sie wirklich umstellen, sie könnten wahrscheinlich jetzt in relativ kurzer Zeit umstellen.
Das sind ja nur noch 4 Wochen oder 3. Also, aber die Frage ist doch, damit wäre doch ein wesentlicher Grund, so Grafikkarten in diesen Mengen zu kaufen, ausgeräumt, oder?
Was Ethereum angeht, ja, aber es gibt ja noch andere Coins, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, die sich dann möglicherweise profitabel minen lassen. Das kommt dann wieder auf die Stromkonditionen an, wenn man irgendwo so ein altes Wasserkraftwerk in Norwegen gekauft hat.
Ja, nein, darum.
Und den Strom gratis bekommt, also, dann kann man seine Mining Farm auf einer anderen Coin quasi weiter betreiben. Aber eigentlich ist, ich sag mal, der größte Abnehmer für Mining-Leistung fällt dann weg, ja.
Ja, weil darauf wollte ich ja hinaus. Wir haben ja gesagt, wir sprechen darüber, wie es eben die Chipfirmen betrifft. Und jetzt sind wir immer noch bei Nvidia. Das würde doch bedeuten, also, dass Nvidia sich ein bisschen schwer tut, sich da zu erholen, oder nicht? Wenn dann auch noch mit Proof of Stake so ein wichtiger Grund wegfällt.
Ja, also dass die Grafikkartenverkäufe jetzt in dem Maße wieder durch die Decke gehen und das Niveau erreichen von vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, das sehe ich über kurz oder lang auch nicht. Allerdings ist das jetzt halt ein einmaliger Rückgang, der jetzt möglicherweise über 4 Quartale verrechnet wird, weil das ja immer im Vergleich zum Vorjahresquartal gesehen wird. Ja, Das heißt, man hätte dann, wenn jetzt von jetzt auf gleich das Mining wegfiele, hat man dann, was weiß ich, 50% weniger Verkäufe. Aber von da aus gesehen würde sich das dann wieder normalisieren und Nvidia entsprechend wieder, ich sag mal, normale Absätze fahren können.
Es kommt ja jetzt auch, oder wir erwarten ja eigentlich jeden Tag eine neue Grafikchip-Generation von Nvidia, ne? RTX, genau. GeForce RTX 4000 vermutlich, Ada Lovelace oder nur Lovelace genannt. Die dürfte natürlich auch den Verkauf ankurbeln oder vielleicht auch höhere Preise bedeuten, man weiß es alles nicht. Aber wie gesagt, also das kurbelt sicherlich das Business an. Also Nvidia hat was in der Pipeline, aber dann wirklich für Gaming beziehungsweise dann diese Hopper auch für Rechenzentren, damit machen sie auch schönes Geld. Das ist ja nicht so, dass Nvidia jetzt komplett an der Krypto- oder Blockchain-Anwendung hängt, ganz im Gegenteil. Aber es war ein erheblicher Teil dieser Gaming-Umsätze, ne?
Genau, das war halt vor anderthalb Jahren ging das los, als deren Umsätze wirklich, das kann man sich auch in den Quartalszahlen, wenn man sich da mal einen Verlauf bastelt oder sich irgendwo einen im Internet anguckt, gut ansehen, dass da plötzlich ein riesiger Umsatzsprung war beim Gaming-Bereich und der fällt jetzt halt wieder weg.
Ja. So, das würde ich sagen, dass bei Nvidia, wie gesagt, Prognosen sind schwer, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das wissen wir alle nicht, wie das jetzt weitergeht. Jetzt kommt die Frage aller Fragen sozusagen, wieso hat das AMD nicht so gebissen? AMD steht mit super Zahlen da.
Ja.
Und also Lisa Su, ich finde das echt beeindruckend. Ne? Jahrelang, 40 Jahre lang wurde der Laden von mehr oder weniger kapriziösen Männern geleitet. Jetzt kam dieses Arbeitsmonster aus Taiwan, die unglaublich intelligente und erfolgreiche und schlaue Frau Su hat wirklich denen gezeigt, wo der Hammer hängt und diesen zu unfassbaren Höhen gebracht, AMD.
Das stimmt.
Aber eigentlich werden AMD-Grafikkarten, Spielergrafikkarten ja auch zum Mining benutzt, aber diese Mining, ich sag schon Mining-Sparte, also die Spielersparte von AMD, hat zumindest das Problem nicht in gleichem Umfang wie Nvidia. Wie haben die das gemacht?
Nur was die Gaming-Sparte angeht, liegen bei AMD zum Beispiel außer den Radeon-Grafikkarten im gleichen Business-Segment noch die Chips für die Spielekonsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Und die sind weiterhin sehr, sehr stark nachgefragt. Ich fange mal andersrum an. AMD hat in seinen Quartalszahlen auch selber eingeräumt, dass die Radeon-Verkäufe etwas rückläufig sind. Nicht so krass wie, also sie haben keine genauen Zahlen gesagt, aber etwas rückläufig ist natürlich nicht ein Absturz um 45% oder 44% wie bei Nvidia. Und dadurch, dass die PlayStation, also die Konsolenchips, sich weiterhin super verkaufen und auch im Umsatz und in den Stückzahlen wachsen, reißt das natürlich einiges wieder raus. Ja. Und für den Gesamtumsatz bei AMD kommt noch dazu, dass die Server- und Data-Center-Sparte stark wachsend ist, die bei Nvidia auch stagniert im Moment. Also da haben sie, glaube ich, nur plus 1%, was quasi nichts ist. Immerhin kein
Absturz. Ja gut, aber das bei Nvidia, glaube ich, ist das erklärbar. Man hatte irgendwie ja gewartet eigentlich, dass Hopper jetzt auch schon dann gestartet wäre und in diese KI-Supersysteme geht. Und das kommt jetzt halt einfach so ein bisschen halbes Jahr später, als ich das jetzt noch Mitte letzten Jahres gedacht hätte. Also nicht tragisch, aber dass da die Anwender, die auf höchste Leistung gehen, jetzt nicht mehr in die Vorgängergeneration investieren, genau. Das ist ganz klar und ja auch typisch für diesen Markt. Also wenn du nicht den Top-Chip gerade liefern kannst, dann hast du auch weniger Umsätze. Das ist ja ganz normal in dem Halbleiter-Business.
Und dazu kommt, dass AMD ja auch mittlerweile im Data-Center-Bereich sehr konkurrenzfähige Beschleuniger-Chips anbietet, ne, mit den MI250X.
Ja, die auch in diesem super Exaflops-Computer
drinstecken. Nicht weniger als im schnellsten Rechner der Welt.
Genau. Ja, das ist natürlich auch ein riesen Marketing-Argument.
Ja, und das macht was aus, bestimmt.
Ganz klar. Das heißt, aber allerdings ist ja diese AMD hat sich ja neu strukturiert, also nicht groß jetzt Leute rausgeschmissen und sie haben ja diese Gaming-Sparte und die Spielkonsolen ja erst seit kurzem zusammen. Vorher waren die Spielkonsolen-Chips ja mit den Embedded-Systems zusammen und den Server-Chips. Das haben sie ja umgebaut. Hast du das Gefühl, dass das auch getriggert war von den drohenden Krypto-Einbrüchen oder meinst du, also das ist eher sozusagen organisch, dass man das so gemacht hat?
Also wenn man jetzt so von der Argumentation kommt, die wir jetzt gerade aufgezogen haben, könnte man das meinen. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund war. Ich glaube, bei AMD hat das vielmehr den Grund, dass die jetzt die zugekaufte FPGA-Sparte von Xilinx mit ausweisen, direkt im Embedded-Bereich. Ne?
Und sind die nicht bei Servern?
Nee, ich meine, die sind im Embedded-Bereich.
Ach so, ja, wahrscheinlich sind sie bei Embedded, ja.
Aus dem Grund haben sie da irgendwie 2.500% Zuwachs jetzt.
Ja, ja, klar. Also, klar,
und
die kosteten ja auch irgendwie 10 Milliarden.
Die haben auch ein paar Mark gekostet, ja.
Nein, das war
ein paar Euro. Ja, genau. Genau. Und da denke ich mal, das liegt eher daran, dass das organisch eher der Embedded-Markt ist als eine Spielkonsole, die ja technisch gesehen auch deutlich mehr mit einer Grafikkarte und einer normalen kleinen CPU zu tun hat.
Na klar. Na klar. Gut, also AMD hat es irgendwie zum einen sowieso weniger getroffen und dann auch von der Kalkulation her fällt es weniger auf. Ja, wie ist bei Intel? Also Intel hatte bisher ja keine mining-tauglichen Grafikkarten. Das hätte sich ja bereits ändern. Gar keine, ja gut, genau. Ein paar haben sie ja angeblich verkauft für Notebooks schon, aber noch nicht relevant. Aber Intel hat ja im Moment einen unglaublichen, sag mal.
Bei Intel läuft's, ja.
Genau, jetzt super Lauf nicht, ne? Also Pat Gelsinger fällt von einem Schlagloch ins nächste. Jetzt haben sie ja also einerseits immer noch Probleme bei diesem Serverprozessor, andererseits diese Optane-Sparte, dann ja. endlich erdolcht dieses PCM-Speicher, der irgendwie nie was wird, obwohl es ihn seit den 60er Jahren irgendwie gibt. Also diese ist ein Teil, also Intel hatte große Verluste, was sehr selten vorkam in der Geschichte von Intel und jetzt ausgerechnet mit diesem neuen Chef Pat Gelsinger seit anderthalb, zwei Jahren dann auch noch auf seine Kerbe geht, sozusagen auf sein Kerbholz. Und jetzt hat Intel ja noch, um modern zu wirken, letztes Jahr auch noch einen Bitcoin-Mining-Chip angekündigt, der in der neuesten Fertigungstechnik irgendwie, ich glaube Intel 7 oder so, gefertigt werden soll, der jetzt toll fertig ist. Also ich weiß nicht, die haben ein unfassbares Geschick, sich in diese Fettnäpfchen zu werfen. Wie siehst du das bei Intel? Ist Intel auch irgendwie von Krypto betroffen oder sind die da komplett außen vor?
Also betroffen in dem Sinne, dass ihnen jetzt erhoffte Umsätze wahrscheinlich wegbrechen mit ihren neuen Crypto-Mining-Chips, sind sie wahrscheinlich von betroffen, aber dass sie jetzt großartige Umsatzeinbrüche von schon bestehenden Geschäftsfeldern haben, da glaube ich eher nicht dran.
Also du glaubst schon, dass sie durchaus darauf geschielt haben könnten, in dem Mining-Boom mitzuschwimmen?
Ja, die haben einfach gehofft, dass das bleibt vielleicht noch eine Weile so oder vielleicht auch noch länger. Und die können dann halt mit ihren Chips, die ja auf dem Papier gar nicht so schlecht sind, speziell die zweite Generation jetzt, die dann aber nicht mehr von Intel selbst gefertigt wird, sondern von TSMC wohl. Blockscale heißt das Ding, glaube ich. Die sollen wohl gar nicht so verkehrt gewesen sein in der Energieeffizienz.
Ach so, aber du sprichst jetzt von dem Bitcoin-Mining-Chip. Das ist ja ein klarer Bitcoin-Miner. Ja.
Das ist ein klarer Bitcoin.
Genau. Nein, das ist ja vollkommen klar. Natürlich, wenn du einen Bitcoin-Mining-Chip machst, dann hoffst du natürlich, dass Bitcoins gemeint werden. Nein, ich meinte, hast du das Gefühl gehabt, dass sie bei den Grafikkarten auch auf den Mining-Markt geschielt haben, die sie ja jetzt ewig nicht aus der Tür kriegen?
Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Also sie haben sicherlich gehofft, sie hätten auf andere Weise profitieren können. Also ich fange nochmal an. Sie haben vielleicht in einer bestimmten Weise auf den Mining-Markt geschielt. Und zwar dergestalt, dass sie gehofft haben, dass diese Kryptoblase noch länger anhält und Intel und Nvidia und AMD weiterhin mit hohen Preisen arbeiten müssen. Und dass sie ihre Grafikkarten dann halt einfach um auch Marktanteile zu
gewinnen. Ah, natürlich, die sehen dann natürlich viel besser aus, klar.
A, sehen die viel besser aus und B, wenn sie preiswert anbieten, dann würde ich auch eine Intel-Grafikkarte für 300 Euro nehmen, anstatt eine von Nvidia oder AMD, die dann 800 kosten. Und
obwohl sie nur 300 sozusagen eigentlich im
300er-Bereich. Obwohl sie eigentlich 300 wert wären.
Im 300er-Bereich gehört hätte. Ja, okay.
Genau, also die überteuerten.
Aber das sind alles sehr hypothetische Diskussion, weil es Intel einfach nicht schafft, diese Grafikchips aus der Tür zu kriegen. Jetzt zuletzt sollen ja irgendwie Treiber das Problem sein.
Ja.
was auch ein Running Gag ist, weil wir ja schon vor 2 Jahren hieß es ja, wir machen ganz neue Treiber, die werden alle ganz toll vorbereitet für die Grafikkarten und jetzt stellt sich der Gelsinger wirklich hin. Ich habe es mir in dem Webcast nochmal angehört und ja, so nach dem Motto hätte ja keiner ahnen können, dass das jetzt nichts wird. Das ist ja ähnlich verlogen wie bei dem Bitcoin-Mining bei Nvidia, also die Intel-Grafiktreiber, nachdem es AMD mit sehr vielen Jahren Vorarbeit endlich geschafft hat, diesen Beruf loszuwerden, schon seit geraumer Zeit. Ne? Aber früher war das ja bei uns immer der Brüller mit den AMD-Grafikkartentreibern, wenn irgendwas nicht ging.
Ja.
Das haben sie wirklich hinbekommen. Aber bei Intel, eigentlich weiß es auch jeder, nur Intel wollte es nicht wahrhaben und hat es ja dann so halb wahrhaben wollen, indem sie gesagt haben, jetzt machen wir neue. Und jetzt heißt es, oh nee, leider hat es irgendwie nicht geklappt. Wir haben gedacht, wir könnten es so machen, jetzt müssen wir es anders machen. Das ist doch auch total lächerlich, oder nicht?
Ja, irgendwie schon. Also gerade eine Firma von der Größe Intels, die ja auch tatsächlich in der Vergangenheit schon mal Grafikkarten gebaut haben, das ist zugegeben fast 25 Jahre her, aber trotzdem. Und in der Zwischenzeit haben sie ja auch, das darf man eigentlich nicht vergessen, Intel ist ja, was Grafikeinheiten angeht, Weltmarktführer. Also die ganzen integrierten Grafikchips in Celeron, Pentium, Core und einigen Xeons. Das sind Stückzahlen, von denen können AMD und Nvidia nur träumen. Und die brauchen ja auch einen Treiber. Da hat man anscheinend aber nur immer drauf geguckt und gesagt, ja, das Spiel XYZ läuft. Es gibt keine Grafikfehler. Es läuft halt nicht schnell. Naja, gut, es ist integrierte Grafik. Was will man da machen?
Naja, aber erzählt, vermarktet haben sie es ja immer anders und erzählt, boah, mit integrierter Grafik geht ja krass
was. Ja, natürlich erzählen sie da, was alles Tolles damit geht, aber in Wirklichkeit ist es so, dass man mit integrierter Grafik im High-Performance-Bereich einfach nicht mitspielen kann. Deswegen gibt es ja Grafikkarten, die mehrere hundert Euro kosten. Die würde man ja nicht kaufen, wenn sie völlig überflüssig wären.
Na klar.
Und wenn Intel jetzt sagt, wir wollen aber da oben mitspielen, dann ist das halt nicht mehr nur, wir bauen jetzt einen Treiber, der genau nach Spezifikation funktioniert. Das könnte sogar sein, dass ihnen das schon gelungen ist bei ARC, das weiß ich nicht. Wo sie dann einfach sagen, ja, das sollte so funktionieren, aber in Wirklichkeit ist ein großer Teil der Treibermagie von Nvidia und AMD, dass sie halt bestimmte Corner Cases abfangen, die besonders viel Performance kosten und irgendwelche Routinen umsortieren, damit sie besser ihren Chips schmecken und so weiter und so fort und wahrscheinlich auch noch Schweinkram, den man gar nicht sagen darf, machen. Und das hat Intel vermutlich einfach ganz stark unterschätzt, wie viel von der Performance eines Chips, also von der Hardware, die da rechnet, wirklich auch durch den Treiber erstmal freigesetzt
werden muss. Aber da muss ich dich doch, also wir haben ja groß gemeldet vor einigen Jahren, als Rajai Koduri von, also ein ATI-Urgestein schon, von AMD zu Intel gewechselt ist,
ja,
um diese Grafiksparte da aufzubauen. Da kannst du mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass so ein Crack, also der ist ja nicht doof, der dann da die neue Grafiksparte aufbaut, dass dem das nicht klar war. Also wie denkst du, dass in so einer Firma Intel das dann trotzdem passieren kann? Er ist ja jetzt gerade sogar noch befördert worden, also bevor die Grafikkarten überhaupt in nennenswerter Stückzahl auf dem Markt sind.
Gerade noch rechtzeitig, ja.
Ja, er pflegt ja auch so ein Nerd-Image und
ist auch ein furchtbar netter Kerl.
Ist auch ein netter Kerl, ja. Aber und hat ja offenbar bei Pat Gelsinger auch einen Stein im Brett, der sich ja selber so in der Nerd-Ecke verortet. Wie kann das so jemandem passieren? Also hat er dann doch nicht die Ressourcen, die er braucht, oder wie kann das sein?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also eine Sache ist sicherlich, dass Treiberprogrammierer wohl zu den, also zumindest die grundlegenden Algorithmen da entwickeln und die Performance-Tuning machen, wohl zu den gefragtesten Programmierern gehören, so im größeren Umfeld. Und die auch von AMD und Nvidia nicht so einfach loszueisen sind. Weil die sicherlich auch sehr, sehr gut
ein Fachkräfteproblem
sozusagen. Die haben ein bisschen Fachkräftemangel. Die kriegen sicherlich sehr viele Programmierer und auch sicherlich sehr viele fähige Programmierer. Aber bei sowas, da brauchst du, glaube ich, genauso Spezialisten, wie sie sich zum Beispiel wie AMD und Intel dann auch sich für ihre Chip-Designs geholt haben, in Form von Jim Keller zum Beispiel. Das sind halt so Leute, die wirklich sehr viel Ahnung von gewissen grundlegenden Dingen haben und ohne die du oder ohne deren Expertise du echt schwer vorankommst. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass es einfach dann auch eine Budgetfrage war, weil Intel ja sowohl den Treiber programmieren oder neu programmieren wollte und musste, als auch natürlich die Hardware zu Ende entwickeln. Das kostet beides sehr, sehr viel Geld. Und das ist halt eine Investition in eine ungewisse Zukunft gewesen. Und vielleicht war das dann beides doch zu viel für das, was man den Aktionären bei Intel noch zumuten konnte. Weil egal, was Pat Gelsinger erzählt, was für ein Nerd er ist, am Ende muss er natürlich auch zusehen, dass die Aktionäre nicht das Schiff verlassen und oder ihn am Ende dann über den Aufsichtsrat
ihn selber absägen, klar.
Absägen. Ja. Also ein bisschen Aktionärsbespaßung muss dann halt auch sein. Und wenn er jetzt gesagt hätte, ja, die Entwicklung der Grafikchips wird leider ein bisschen teurer, statt irgendwie 1 Milliarde sind es jetzt 3 Milliarden oder so, dann hätten die vielleicht auch gesagt, aber was ist denn mit unseren Dividenden? Die hätten wir jetzt auch ganz gerne. Und die konnte er ja zum Beispiel auch nicht dann aus anderen Segmenten rauszaubern, die ja von AMD auch unter Dauerfeuer stehen. Der Servermarkt oder so, da wächst Intel zwar noch, aber AMD wächst stärker, ne?
Klar, wenn man keinen Prozessor hat, den man eigentlich unbedingt liefern wollte, schon seit einer Weile, ja, dann macht man es der Konkurrenz halt einfach. Aber gut, wir wollten ja eigentlich bei dem Kryptowinter bleiben. Jetzt sind wir ein bisschen in die Grafikchip-Entwicklung abgeglitten, aber das erklärt natürlich, warum Intel davon jetzt nicht hat profitieren können. Also es wäre sicherlich anders ausgegangen, wenn Intel schon im vergangenen Jahr oder noch Anfang dieses Jahres eben die eigenen Grafikkarten, also die Performance-Grafikkarten, die neuen, genau, auf den Markt bekommen hätte, wie es ursprünglich auch gedacht war. Es ist ja nicht so, also die müssten ja eigentlich, das ist ja, glaube ich, TSMC N6, das kann man seit 2 Jahren, glaube ich, fertigen, ne? Also die hätten eigentlich, gibt es keinen Grund, warum die nicht auf den Markt hätten kommen können, ne?
Nee, also von der Fertigung her hätte das kein Problem sein dürfen. Ich meine, AMD baut ihre Low-End-Chips in N6, also die Radeon 6500 und 6400, allein wegen der Transistordichte. Da können Stückzahlen nicht das große Problem sein.
Ja, genau. Dann wäre also, nur um den Bezug nochmal herzustellen, also ohne Treiber keine glaubwürdige Gaming-Grafik und nur für die Bitcoins das Ding auf den Markt zu bringen, hätte ihnen den Ruf natürlich gleich versaut. Das wäre sicherlich im Gaming-Geschäft nicht angekommen. Aber
nicht,
du hast
nicht
es ja erklärt.
Nicht die Bitcoins, die Kryptos.
Man hätte in dem unter dem Radar der hohen, der durch Ethereum hochgetriebenen Grafikkartenpreise eben sehr schön punkten können, aber es hat nicht sollen sein. Jetzt will ich noch was anderes raus. Es gibt ja auch das Phänomen dieser Non-Fungible Tokens, also NFTs, mit der man sogenannte Kunstwerke dann quasi besitzen kann als Zertifikat, die sich natürlich zum Teil selber ad absurdum führen, weil natürlich jeder jeden Pups als NFT rausgeben kann und man in diesem unübersichtlichen Markt schon gar nicht mehr weiß, was, wenn der Wert ja nicht mehr an diesem physischen Original hängt, wird es ja noch schwerer zu verstehen, wo der Wert jetzt eigentlich dran hängt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, auch die NFTs sind ja komischerweise im Preis. Da gibt es einen Preisverfall.
Ja.
Der ist ja nicht nur durch das Überangebot zu erklären, weil schon vorher gab es ja lauter NFTs, wo wir beide uns gefragt haben, um Gottes Willen, was will man denn damit? Aber die Preise waren ja trotzdem hoch, sondern auch diese Preise hängen ja komischerweise irgendwie mit dem Kryptowinter. Das heißt letztlich irgendwie zumindest indirekt am Bitcoin-Preis.
Ja, vermutlich ja.
Meinst du, es ist ein Vertrauensverlust in die, in die Technik oder es ist einfach, dass dieser Gedanke, geil, ich spekuliere, ich kaufe jetzt was und später ist es mehr wert und wenn der Bitcoin zeigt, so einfach ist es nicht, dann verliert man auch die Lust da, seine Kohle in was anderes zu stecken.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den du da ansprichst. Ich glaube aber bei den NFTs ist es noch ein anderer Aspekt, weil im Gegensatz zu Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum, um mal die beiden großen zu nennen, gab es bei NFTs von Anfang an eigentlich nur wenige Leuchtturmprojekte, wo man sagen konnte, ja, die sind so halbwegs, ja, in ganz großen Anführungszeichen seriös. Allerdings gab es da auch sehr, sehr viele Betrugsfälle und zusammen mit dem schwindenden Vertrauen in die Kryptowährung an sich, zumindest der Investoren und dem doch meiner Meinung nach überproportional hohen Betrugsaufkommen bei NFTs, die ja auch noch viel mehr gehypt worden sind, ist da einfach das Vertrauen weg, dass die Leute wirklich jetzt sagen, ja, das könnte was werden, aber das ist mir wirklich zu heikel, weil die meisten werden da ja irgendwie mehr oder weniger abgerippt oder können froh sein, wenn sie da plus minus null rausgehen.
Ich hatte auch den Eindruck, dass viele NFTs, es gab ja spektakuläre Verkäufe für mehrere Millionen umgerechnete Dollar, die aber dann letztlich vermutlich in Kryptowährungen bezahlt worden sind. Also möglicherweise also direkt, wie es im Kunsthandel ja auch immer wieder heißt, wirklich in einer Art Geldwäsche. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, das Kryptogeld, was ich jetzt auch quasi wie gewonnen habe, weil ich zufällig zum richtigen Moment meine Mining Farm gestartet habe oder investiert hatte, sozusagen eine Diversifizierung innerhalb des Krypto-Bereichs. Würdest du dem zustimmen? Also siehst du das auch oder meinst du, also, da ist echtes Geld geflossen?
Da ist sicherlich sehr viel Kryptogeld geflossen, weil da einfach auch ganz andere Beträge drin steckten, als in so einem NFT-Handel jemals drin gesteckt haben. Ich denke aber auch, dass bei den NFTs noch dazu kommt, da das ja eine ziemlich große Spekulations-, also noch eine noch größere Spekulationsblase war als Kryptos, normale Kryptos, dass da viele Leute auch einfach gesagt haben, wenn ich jetzt dieses NFT für viel Geld kaufe, wird es hinterher noch mehr wert. Also dass sie einfach quasi durch überhöhte Preise versucht haben, den Preis noch weiter zu treiben.
Ach so, also so eine, ja gut, man weiß ja nicht, wer es gekauft hat und man kann es sich ja sozusagen zweimal auch selbst verkauft haben.
Genau.
Ja. Ja gut, aber das ist ja jetzt ebenso spekulativ. Also wir wissen es ja nicht im einzelnen Fall. Das ist ja gerade das Tolle an diesen Blockchains, dass man nicht so genau weiß, wer was gekauft hat. Darum geht es ja gerade. Mir geht es ja darum, war NFT eigentlich deiner Meinung nach irgendein relevanter Treiber für die Hardwarehersteller in irgendeiner Form? Also ist da so viel anteilig, so viel Rechenleistung nötig oder geht das in den ganzen anderen Blockchains irgendwie mit unter?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die reine NFT-Erzeugung, was die Hardware angeht, nicht besonders relevant war.
Weil es also gibt ja keine dedizierten, extra dafür gemachten NFT-Blockchain-Chips oder sowas. Ne? Das läuft ja auf der Ethereum-Blockchain, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die meisten zumindest. Ja, das heißt, das beeinflusst das ja nicht größer. Darum ging es mir eigentlich, also nochmal den Bezug herzustellen. Ich denke mal, wir haben uns jetzt schon lange darüber unterhalten, über dieses ganze Phänomen.
Das stimmt.
Es geht ja allerdings auch um Milliardenbeträge. Das darf man ja irgendwie nicht vergessen. Das sind ja wirklich Abermilliarden, die Nvidia damit umgesetzt hat, offensichtlich.
Ja.
Und also zumindest indirekt. Und die Frage ist ja, das haben wir schon geklärt, für Nvidia, das wird nicht so schnell jetzt vermutlich sich wieder hochspulen, speziell wenn jetzt Ether auf Proof of Stake wechselt. Aber noch eine ganz andere Frage. Wir geraten ja jetzt zumindest in einigen westlichen oder in den europäischen Ländern in eine Phase des Energiewinters. Also wo wir auf einmal merken, ach du Kacke, es ist ja gar nicht genug Strom da. Und das, wie jeder weiß, frisst das Mining halt doch ziemlich viel Strom. Der kann natürlich grün erzeugt sein, aber und man kann auch gar nicht allen Strom speichern, den man erzeugt. Also es gibt ja durchaus Gründe, warum man Ökostrom statt das Windrad einfach abzuschalten vielleicht damit einfach was meint. Aber das ist sicherlich nur ein sehr, sehr kleiner Anteil. Worauf ich hinaus will, ist, hast du das Gefühl, dass man vielleicht noch mal stärker auf Mining schaut, wenn jetzt zum Beispiel der Strompreis gestützt wird und dann Leute auf einmal sagen, ey super, mit meinem gestützten Strom meine ich dann Coins, wird die Bude parallel auch noch warm, dass es da noch mehr Einschränkungen geben wird? Oder denkst du, das spielt sowieso keine so große Rolle bei unseren Strompreisen? Und insofern.
Nee, also ich glaub ehrlich, hierzulande spielt das keine Rolle. Dafür ist Strom auch ohne, also die Stütze würde ja nicht greifen und sagen, wir machen den Strom jetzt 30% günstiger, sondern die Stütze würde ja beim Status quo greifen.
Ja.
Da bringt es dann ja auch nichts zu sagen, wenn man sagt, ja, ich meine jetzt nur mit wenig Verlust weiter. Das will ja auch keiner in dem Sinne. Klar. Meine Geschäftsidee in dem Zusammenhang wären ja Frostwächter mit so kleinen Heizlüftern, die dann im Hintergrund meinen und dadurch
Ach so.
Die Wärme erzeugen. Aber
Ach so, gar nicht über so eine Widerstandsheizung oder sowas, sondern über eine Grafikkarte püsteln.
Genau, das wäre ja eigentlich das Optimum. Ne? Dann hätte man den Strom sowieso, der wäre ja sowieso verschwendet in dem Sinne und dann könnte man vielleicht noch ein bisschen was Nützliches damit machen, um die
Ja, du hast ja auch eine große Grafikkartensammlung, da kannst du ja dein Proof of Example gleich mal zu Hause umsetzen und dann
Leider ist
mal
meine so einen Report für uns stricken. Auch sehr Proof of Altertum.
Also, aber gut, Wärme machen sie ja trotzdem.
Wärme machen sie schon, ja, aber da kommt sonst nicht viel bei rum.
Nicht viel einfach. Okay. Ja gut, sonst habe ich hier eigentlich auch nicht mehr viel auf meiner Liste. Ich wollte noch diesen witzigen Effekt, also vielleicht als Abschluss, es gab letztens einen Bericht, es gibt ja so professionelle Bitcoin-Mining-Farmen, die zum Beispiel sich viele in den USA angesiedelt haben, in Texas, weil es dafür so viel Windstrom gibt. Der dann zum Teil eben sehr, sehr günstig ist. Zu einer war, glaube ich, sogar in so einer alten Aluminiumhütte, also die da aufgehört haben und deswegen so ein Kraftwerk, aber natürlich auch die Einspeisetechnik, also die ganzen Leitungen da liegen hatten. Und da wurde jetzt berichtet, dass die, weil der Bitcoin-Kurs so schlecht ist, sozusagen mehr verdient haben damit, dass sie nicht meinen und dafür von ihrem Stromversorger Gutschriften bekommen haben, dass sie sozusagen Strom sparen, den sie ja eigentlich für was total Irrsinniges rausgefeuert haben. Also das schlägt ja Kapriolen, da gibt es ja Geschäftsmodelle, also deines geht ja in eine ähnliche Richtung. Warme Füße dank Mining. Also da wird bestimmt noch viel passieren, aber wir beide glauben, also die für die Chip-Hersteller, die drei großen jedenfalls, ist das erstmal es bleibt der Kryptowinter kalt und die neuen Chip-Generationen sind eigentlich das. Auch haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ne? Auch bei AMD kommt hier eine neue Radeon-Generation, genau. Also nur der Vollständigkeit halber.
Ja.
Und wenn alles gut geht, werden wir dann ja im Winter, im echten Winter, jetzt ohne Kryptowinter, dann drei neue Grafikchip-Generationen gegeneinander antreten haben und dann schauen wir mal.
Genau.
Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir das mal als Abschluss, bevor es noch weiter, ich könnte mich jetzt noch endlos darüber unterhalten. Ich finde das ein so irrsinniges Thema.
Man kann sich auch schön drüber aufregen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, aber man lernt aber auch was. Also da sind ja viele Detaillösungen entwickelt worden, die ich absolut irre finde. Auch auf der Sicherheitsseite hat man ja viel gelernt. Aber ich würde sagen, wir brechen es einfach mal ab. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und bei dir, Carsten, und bei unserem Producer Michael. Und wenn Sie Feedback haben und wenn wir auch vielleicht irgendwas verkürzt oder falsch dargestellt haben, also gerne auch Kritik, per Mail an bit-rauschen@ct.de. Und bevor wir uns endgültig verabschieden, noch ein Tipp. Es gibt ja noch viele weitere Podcasts im Heise-Universum. Die finden Sie unter, ich glaube, heise.de/podcasts. Kommt man relativ leicht dahin. Also wenn Sie noch Lust haben, weiterzuhören, dann schauen Sie sich mal um. Und damit sage ich Tschüss.
Tschüss.